HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Die Reise nach Japan war für mich ein ästhetisches Schlüsselerlebnis. Das sagt Marion Poschmann, Dichterin und Romanautorin aus Berlin. Seitdem sie 2014 einige Monate lang in Kyoto lebte, ist sie fasziniert von Land und Landschaft, von der Kultur und im Speziellen von der japanischen Kunst der Betrachtung. Klar, das ist spannend für jemanden, der beobachtet und dann beschreibt. In ihrem neuen Roman »Die Kieferninseln« spiegelt Marion Poschmann ihre Erfahrungen und ihre Faszination und sie gibt dem Buch mit subtilem Humor eine wunderbare Leichtigkeit. Frau Poschmann, ohne dass ich etwas von Ihrem Buch gewusst habe, hat mich der Titel angesprochen, die Kieferninseln. Ich hatte da unwillkürlich so ein Bild einer Insel an der Mittelmeerküste im Kopf. Heller Stein, drauf auch ein paar Nadelbäume, aber auf jeden Fall ruhiges blaues Wasser. Vor allem das Gefühl von Ruhe. Abstand vielleicht einer Reise. Hat der Titel funktioniert?
Ich glaube schon. Der Titel war eigentlich für mich sehr naheliegend, weil diese Kieferninseln ja das zentrale Motiv sind. Also es geht um die Kieferninseln nicht im Mittelmeer, sondern in Japan, im Pazifik. Die Inseln haben in Japan immer so auch eine mystische Aura. Also Inseln gelten als Jenseitslandschaft, als mythologische Landschaft und konkret die Kieferninseln. In diesem Buch sind die Kieferninseln von Matsushima, in der Bucht von Matsushima. Und diese Bucht gilt als eine der drei schönsten Landschaften Japans. Diese Kieferninseln sind auch ein zentraler Punkt auf der Reise des Dichters Matsu Basho. Basho hat ein berühmtes Reisebuch geschrieben, auf schmalen Pfaden durchs Hinterland heißt das auf Deutsch. Und
das ist ein Klassiker, glaube ich, der japanischen Literatur.
Ein Klassiker der Reiseliteratur und der japanischen Literatur überhaupt, genau.
Also dann war meine Assoziation aber mit Ruhe von blauem Meer umspült, ohne dass ich den Roman kannte, gar nicht so schlecht. Also das immerhin hat funktioniert, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Wohl bei mir nicht Japan aufgepoppt ist, da spielt der Roman ja. Ne? Also Reisen war auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ihr Buch ist ja eine Reiseerzählung, wenn ich es richtig interpretiere. Alles beginnt ja damit, dass Gilbert Silvester träumt, seine Frau habe ihn betrogen. Und dieser Traum ist so stark, dass er sie verlässt, zum Flughafen fährt, dort höchst unbequem übernachtet und dann den erstbesten Interkontinentalflug nimmt. Und er geht halt nach Tokio. So. Und da beginnt seine Reise und die führt dann durch Japan auf den Fußstapfen großer Vorbilder, wie Sie gerade schon kurz erwähnt haben. Aber warum lassen Sie Ihren Helden eigentlich so auf die Bühne treten? Mit einer rational betrachtet völlig übertriebenen Kurzschlusshandlung. Warum kriegt der so einen ersten Auftritt?
Ich fand ganz gut, dass dieses Buch, das natürlich von diesem gelassenen Tempo dieser Wandermönche eigentlich lebt, dass das so einen rasanten Anfang bekommt, dass gleich ein bisschen Schwung in diese Reise kommt. Deswegen fand ich so einen abrupten Aufbruch gar nicht so schlecht. Und man kann sich natürlich fragen, wie kommt dieser Gilbert eigentlich dazu, aufgrund eines Traumes alles hinter sich zu lassen? Das ist ja eigentlich keine rationale Entscheidung, nee, die da getroffen wird. Und das ist eigentlich eine der Fragen, die dieses Buch auch stellt, welche Gründe hat eigentlich eine Handlung? Aus welchen Motiven lässt man sich verleiten, etwas zu tun oder nicht zu tun? Wie kommt so ein Entschluss zustande? Jetzt im Falle Gilberts hat man das Gefühl, dieser Aufbruch ist nicht besonders stark motiviert. Er ist vollkommen irrational, eine Übersprungshandlung. Unbewusste Kräfte scheinen da ja stärker am Werk zu sein als die Vernunft.
Also die Frage, warum entscheiden wir uns für irgendwas? Offensichtlich aus Ihrer Sicht nicht immer rational, nicht immer ganz logisch hergeleitet. Glauben Sie, dass wir viele Entscheidungen so treffen? Man könnte jetzt sagen, aus dem Bauch raus oder von einem Traum beeinflusst tatsächlich,
was ja, schon also,
ein bisschen weiter weg ist. Dann.
Ich würde so weit gehen zu sagen, dass wir die meisten Entscheidungen eigentlich so treffen, dass man sich dann hinterher im Grunde einredet, dass das, was man getan hat, natürlich vollkommen vernünftig war. So ist es in diesem Buch dann ja auch. Gilbert beginnt das dann zu rationalisieren, sich zu sagen, ja, es ging gar nicht anders. Seine Frau Mathilda ist natürlich schuld und er hatte gar keine andere Wahl, jetzt so zu reagieren. Und ich denke, uns geht das im Alltag auch oft so. Man trifft eine Entscheidung und nicht immer sind einem die Gründe so ganz klar. Man hat ja Gefühle, man hat Gedanken, man hat Gründe, die man selber gar nicht kennt. Und all das gibt dann so eine Mischung, die zu einem Entschluss führt.
Wie wichtig sind dabei aus Ihrer Sicht Träume, Ahnungen, Glaube? Am Ende wichtiger als das, was wir rational vor uns sehen?
Ich denke, es ist auf jeden Fall gut, sich klarzumachen, dass solche eigentlich vagen Gebilde wie Träume eine größere Rolle spielen im Leben, als man sich vielleicht immer so klar macht. Denn wir glauben ja für uns, wir sind rationale Wesen. Und wenn ich jetzt sage, in der Wirklichkeit, dann trifft das eigentlich diesen Punkt. Was ist das, was wir als Wirklichkeit bezeichnen eigentlich? Wir bilden uns ja ein, es gibt diese Wirklichkeit. Und dann gibt es auf einer anderen Ebene Träume, Fantasien, Einbildungen, Projektionen. Und ich denke, diese Ebenen vermischen sich eigentlich mehr, als wir oft wahrhaben wollen.
Ja, vielleicht treffen wir auch Lebensentscheidungen aus so einer Gefühlslage, Gemengelage heraus, wenn wir uns zum Beispiel entschließen, mit einem Partner zusammen zu sein. Ist ja, weiß Gott, nicht immer rational.
Aber, auf keinen Fall, nein.
Aber eine wichtige Entscheidung am Ende.
Genau.
In die Richtung geht das. Ich habe so überlegt, vielleicht läuft der gute Silvester ja gar nicht vor diesem vermeintlichen Fremdgehen nur davon, sondern bricht sogar aus seinem Leben aus. Ist ja nicht so befriedigend für ihn. Er ist Kulturwissenschaftler und beschäftigt sich mit Bartforschung, also zum Beispiel mit der Darstellung von Bärten in der Kunst, was ihn ausreichend beschäftigt, aber ich glaube nicht besonders befriedigt. Es ist ein Forschungsauftrag, der durch Drittmittel finanziert wird. Und im Buch schreiben Sie, gesponsert von der nordrhein-westfälischen Filmindustrie sowie zu kleineren Teilen von einer feministischen Organisation in Düsseldorf und der jüdischen Gemeinde in Köln. Also das Köln und Düsseldorf, geht das überhaupt? Schön absurd jedenfalls. Ist das so eine Art Sinnbild für das, was wir alltäglich so tun, um unser Geld zu verdienen?
Ich glaube, die Bartforschung nimmt im Moment ein wenig an Fahrt auf. Ich habe den Eindruck, tatsächlich,
durch Ihr Buch.
Es gibt, glaube ich, in dieser Saison mehrere Bücher über das Thema Bärte. Das habe ich dann, nachdem mein Buch fertig war, dann mitbekommen.
Das Na gut, Bärte sind ja auch angesagt gerade, ne? Viele lassen jetzt einen Bart stehen.
Stimmt, ja, Bärte sind enorm angesagt und die Bartforschung ist tatsächlich ein Thema. Einerseits vollkommen absurd, andererseits ist es etwas ganz Alltägliches und die Kulturwissenschaften haben ja den Vorzug, dass sie aus einem alltäglichen Thema heraus im Grunde die Welt erklären können. Und je tiefer man da bohrt, desto mehr erschließt sich. Und das ist tatsächlich beim Thema Bart auch so, dass man auf philosophische, metaphysische Ebenen damit kommen kann.
Und die Welt erklären kann?
Und die Welt erklären kann, genau, genau. Also ich glaube, dass
man... Können Sie das jetzt machen oder würde das zu weit führen?
Naja, das Forschungsgebiet ist bei Gilbert natürlich noch nicht abgeschlossen, von daher okay. Ist das jetzt zu früh.
Oh gut. das heißt aber... So dieser Lebensalltag, Ausbruch aus dem Lebensalltag, der nicht so ganz befriedigend ist, ist ein Motiv, was derzeit häufiger in die Literatur kommt. Ist das auch so ein Motiv bei ihm, bei Gilbert?
Das habe ich mir eigentlich nicht bewusst vorgenommen, dass ich diese, so eine Art Midlife-Crisis schildern wollte. Das war nicht unbedingt mein erster Ansatz. Mein Ansatz war diese Reise zu den Kieferninseln und Gilbert vollzieht diese Reise dann ja auch nach und diese Reise impliziert natürlich schon so einen Aufbruch und Gilbert nennt das für sich sein Projekt der Abwendung. Also es ist schon ein radikaler Aufbruch, eine weite Entfernung von allem, was bis dahin sein Leben ausgemacht hat. Also im Grunde der Beginn einer Pilgerreise, wo man sich von allem Weltlichen entfernt, um dann zu neuen Ufern aufzubrechen.
Was ihm gelingt. Also sein Ausbruch führt ja bis nach Japan. Von hier aus betrachtet geht es viel weiter weg ja auch gar nicht. Zufall für die Romanfigur, aber natürlich von schriftstellerischer Hand geleitet. Warum Japan? Wie ist Ihr Verhältnis zu diesem Land? Ich habe gelesen, Sie waren 2014 für mehrere Monate in Kyoto.
Genau. Ich hatte ein Stipendium in der Villa Kamogawa im Goethe-Institut und war dafür 3 Monate und habe mich dort mit einem Projekt zur Gartenkunst beschäftigt. Also man musste sich für dieses Stipendium bewerben und ich hatte mich mit Gartenkunst schon länger beschäftigt und Dann sind natürlich die japanischen Gärten das Nonplusultra, was man unbedingt sehen möchte. Und das hat mich eben bewogen, mich auf die Reise nach Japan zu begeben. Und ich war dann dort 3 Monate und habe eigentlich ausschließlich japanische Gärten besucht. Mich mit der Ästhetik auseinandergesetzt. Und dann stieß ich während dieses Aufenthalts selber auf dieses Buch von Basho. Und das hat mich dann auch fasziniert. Im letzten Jahr ist ein Gedichtband von mir erschienen mit dem Titel Geliehene Landschaften. Mhm. Da sind einige dieser Japan-Erfahrungen eingeflossen. Und es gibt in diesem Band auch einen Zyklus, der das Thema Kieferninseln schon bearbeitet. Der heißt Matsushima, Park des verlorenen Mondscheins. Und ein Gedicht in dieser Gruppe heißt auch Die Kieferninseln. Und da ist im Grunde diese Reise schon in lyrischer Form vorweggenommen.
Also tiefere Wurzeln der Roman, über den wir jetzt sprechen. Für mich als Nicht-Japan-Kenner gibt es in Ihrem Buch viele spannende Einblicke in die Kultur des Landes und auch in die Eigenheiten der Menschen. Sie beschreiben zum Beispiel sehr ausführlich, wie viel Finesse es gibt, um auf japanischen Toiletten peinliche Geräusche zu überdecken. Also da habe ich beim Lesen sehr geschmunzelt, was da alles eingespielt werden kann. Wie blicken Sie auf das Land und die Leute? Sind Sie da erstaunt, belustigt, fasziniert? Wo liegt das?
Ja, es gibt schon einige Punkte, die Außenstehenden extrem vorkommen, aber eigentlich fand ich vieles davon sehr angenehm.
Also Sie haben nicht gefremdelt?
Eigentlich gar nicht, nein. Ich fühlte mich in Japan sehr wohl. Ich fühlte mich eigentlich von vornherein dort sehr, ja, geradezu vertraut.
Tatsächlich?
Und eigenartigerweise, ja, obwohl es gleichzeitig eine tatsächlich ganz fremde Kultur ist. Also es, ja, vielleicht war das auch eine interessante Spannung. Ich bin in den letzten Jahren viel gereist und oft ging es mir so, ich kam irgendwo an, am anderen Ende der Welt und hatte das Gefühl, es ist eigentlich überall gleich. Man steigt aus einem Transportmittel und befindet sich in einem Einkaufszentrum, das genauso aussieht wie zu Hause. Und das ist in Japan vollkommen anders gewesen. Speziell in Kyoto gab es noch so viele alte Traditionen, so viel Kunst und Ästhetik, die vollkommen anders ist, als wir das in Europa pflegen, dass es schon ein großer Gegensatz ist. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, gerade dieser ästhetische Ansatz ist mir ja seltsam vertraut, als wäre das etwas, was ich selber schon lange in meinen Büchern gesucht habe.
Während Sie das erzählen, lächeln Sie und strahlen über das ganze Gesicht. Das heißt, Japan hat eine große Faszination für Sie.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und es war für mich eine Art, ja, mit großen Worten gesagt, ästhetisches Schlüsselerlebnis.
Heißt das, dass Sie auch gelernt haben, anders auf Dinge zu schauen, möglicherweise die Wahrnehmung zu verfeinern oder zu verändern?
Ja, das ist ja etwas, was man sich immer erhofft, wenn man irgendwo hinreist, dass man dann tatsächlich etwas Neues sieht und eben nicht nur das, was man schon kennt. Das ist ja eigentlich das Übliche. Da macht es dann auch keinen Unterschied, ob man sich hier oder dort aufhält. Aber in Japan fand ich unter anderem interessant, dass dort tatsächlich so etwas wie eine Kunst der Betrachtung gepflegt wird. Ich war 2014 war ich dort im Sommer, im Frühjahr Sommer. Und dann habe ich nochmal eine Art Nachrecherche machen können im letzten Herbst und war dort zur Zeit der Laubfärbung. Und da hat mich sehr, sehr beeindruckt, dass diese Laubfärbung als eine Art, ja, nationales Ereignis angesehen wird und die Japaner tatsächlich in Scharen zu den rot gefärbten Ahornbäumen gehen, auch teilweise durchs ganze Land reisen und dann mit so großer Andacht und Ruhe und Gelassenheit einzelne Blätter betrachten. Also, das hat mich umgehauen.
Ich glaube, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, dass Sie einfach mal hier unsere legendäre HR-Infobox öffnen, die bei jedem Interview dabei ist. Eine kleine Kiste, die ich Ihnen rüberschiebe, wo Sie jetzt mal den Deckel aufmachen können. Und?
Oh, ja, da sind verschiedene Blätter in dieser Box. Und ein Marienkäfer, der jetzt hier rauskrabbelt, der versucht, aus dieser Kiste zu fliehen.
Den können wir nachher freilassen. Können Sie damit was anfangen, mit so Blättern, Herbstblättern?
Ja, sehr schöne Blätter. Man neigt dazu, sie jetzt bestimmen zu wollen. Dies ist Ahornlaub, noch nicht,
oh, sie kann es tatsächlich,
sehr stark gefärbt, aber es beginnt jetzt die Laubfärbung. Erste Gelbspuren zeigen sich und das ist, glaube ich, ein Blatt von einer Erle, das ist noch ganz grün.
Haben Sie ein Verhältnis zur Natur, ein besonderes?
Ja, ich selber habe mich immer viel in der Natur aufgehalten. Und
im Wald?
Auch im Wald, ja. Mhm. Meine Mutter war viel mit mir im Wald, als ich Kind war. Wir haben immer Eichhörnchen gefüttert und eigenartigerweise lebe ich ja jetzt in der größten Stadt Deutschlands, mitten im Zentrum.
In Berlin,
genau.
Ist da noch Natur um die Ecke?
Es gibt einen sehr schönen Park, in dem ich oft bin, aber etwas mehr Natur ist eigentlich das Einzige, was ich in Berlin doch vermisse.
Na, Ihre Kindheit haben Sie in Essen verbracht, im Ruhrgebiet, da wo die Sonne verstaubt. Da war es ja mit der Natur wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach, oder? Oder mit dem Wald.
Ach, das sind ja die Vorurteile, die man gegen das Ruhrgebiet aufbringt. In Wirklichkeit ist das Ruhrgebiet ja sehr schön oder inzwischen hat es sich ja stark gewandelt. Also meine Mutter erzählt immer noch, dass sie früher draußen keine Wäsche aufhängen konnten, weil die dann schwarz wurde. Und das hat sich mittlerweile geändert. Und dann ist es natürlich auch ein Unterschied im Ruhrgebiet, ob man im Norden oder im Süden lebt. Und ich bin im Süden aufgewachsen, direkt an der Ruhr, wo man dann einerseits schnell in der Innenstadt ist, aber andererseits auch schnell draußen in ländlichen Gebieten. Also ich bin in einer sehr schönen Umgebung im Ruhrgebiet aufgewachsen.
H-Info, das Interview mit Marion Poschmann, Autorin des Romans Die Kieferninseln. Wenn man ihr Buch liest, bekommt man schon den Eindruck, dass sie eine Liebe zur Natur auch haben oder sehr gerne auch diese Dinge betrachten. Wollen wir nochmal zurückkommen zum Romanhelden Gilbert Silvester. Dem sind wir ja schon nach Tokio gefolgt und er bekommt ja dann einen Reisegefährten zur Seite gestellt, ein japanischer Student namens Yosa. Und den überrascht Gilbert ja bei dem Versuch, sich vor einem Zug werfen zu wollen und er hält ihn davon ab. Und ab da beginnt dann diese gemeinsame Reise mit sehr unterschiedlicher Reiselektüre. Eins haben Sie schon erwähnt.
Genau.
Und was ist das andere?
Genau, über das Buch von Matsubasho haben wir schon gesprochen. Und der junge japanische Student führt mit sich das Complete Manual of Suicide.
Also eine Selbstmordanleitung.
Ein Selbstmordhandbuch.
Eine komplette.
Genau.
Ja.
Und in diesem Buch werden verschiedene Selbstmordarten empfohlen. Es wird klassifiziert nach, ich glaube, Schmerzfreiheit. Der Kostenpunkt ist wichtig und die Umstände, die man anderen macht bei der jeweiligen Todesart. Also Japan ist ja das Land der Rücksicht. Man versucht, die Hinterbliebenen nicht allzu sehr zu belasten durch Schmutz, durch Folgekosten, die dann eventuell auf die Witwe zukommen. Und was mich besonders interessiert hat an diesem Selbstmordhandbuch, ist, dass es eine Auflistung der besten Selbstmordorte gibt
in Japan
die auch von der Tradition bestimmt sind, von landschaftlicher Schönheit, von der Aura, die solch ein Ort hat. Und da gibt es dann bessere und schlechtere Orte für den Suizid.
In diesem Selbstmordwald in Japan, den es ja tatsächlich gibt, verheddern sich unsere beiden Protagonisten, müssen tatsächlich darin übernachten. Kennen Sie diesen Wald aus eigener Anschauung? An sich ist das ja ein sehr makabrer Ort.
Ja, es ist ein sehr makabrer Ort und ich habe über diesen Wald recherchiert. Also es gibt einige Dokumentarfilme und selber habe ich ehrlich gesagt nicht gewagt, diesen Wald zu betreten.
Okay,
weil das heißt tatsächlich, wenn man einmal in diesen Wald gerät, findet man nicht unbedingt wieder hinaus. Es kommen dann die Rachegeister der Toten und halten einen dort. Und ich habe diesen Wald dann lieber gemieden.
Okay, das heißt aber, die beiden, der Deutsche und der junge Japaner, gehen auf eine gemeinsame Reise, aber mit dieser Literatur, die sie mit sich führen, mit der klassischen japanischen Literatur und dem Selbstmordhandbuch, haben sie möglicherweise ganz andere Vorstellungen, andere Ziele und andere Betrachtungen auch. Ist das so?
Ja, einerseits ja. Gilbert sucht im Grunde die Dichterorte auf und Yosa Tamagotchi die Selbstmordorte. Aber diese beiden Handbücher treffen sich im Grunde in den Punkten eigentlich der landschaftlichen Schönheit. Und es gibt dann einige Plätze, die sich sowohl zum Dichten von Haikus sehr gut eignen, als auch dazu, sich das Leben zu nehmen. Und insofern haben die beiden dann gar nicht einmal so unterschiedliche Ziele.
Gemeinsames Ziel ist Matsushima, sind diese Kieferninseln. Eine wirklich wunderschöne Bucht mit hellem blauem Wasser, so wie ich es von Fotos leider nur kenne.
Ja.
Und diesen weißen Stein, auf dem diese Kiefern stehen. Das ist das gemeinsame Ziel am Ende, oder?
Genau, genau. Also eigentlich hat Yosa Tamagotchi noch einige andere Orte im Kopf. Ein Vulkan, der als Selbstmordort sehr populär ist. Er möchte zu einem tödlichen Stein, der giftige Dämpfe ausströmt, aber das lässt Gilbert Silvester nicht zu und nimmt ihn dann mit auf diese Reise zu den Kieferninseln.
Am Ende wird der Student, der den Selbstmord beabsichtigt, dort gar nicht ankommen. Er geht verloren. Also in meiner Erinnerung löst er sich beinahe auf. Also es ist eine Bahnreise, wo er zuletzt im Buch auftaucht, versteinert quasi und offensichtlich verärgert, weil er auch zu einem dieser Selbstmordorte nicht hin darf, weil Gilbert sagt, da fahren wir jetzt nicht hin. Und dann beim Aussteigen ist er irgendwann weg. Und Gilbert ist aber auch gar nicht so böse drum, dass der jetzt erstmal weg ist. Vermischt sich hier auch wieder so eine Ebene von Realität, Traum am Ende, weil es ist mit so einer Leichtigkeit geschrieben, dass der löst sich tatsächlich wirklich auf, diese Figur. Die ist dann verschwunden, ohne dass es wehtut, sozusagen.
Ach, es ist natürlich schon sehr traurig, dass er plötzlich verschwunden ist. Aber ja, man weiß am Ende gar nicht, wie reell diese Figur eigentlich war, wie sehr dieser Yosa Tamagotchi ein Mensch aus Fleisch und Blut war oder nicht vielleicht doch etwas von diesem ominösen Kieferngeist hatte, der auch durch dieses Buch spukt.
Oder etwas von einem Traum, der kurz nach dem Aufwachen langsam vergessen wird.
Ja, genau. Das hält dieses Buch ein bisschen in der Schwebe. Und das ist auch etwas, was mir sehr wichtig war, dass man genau diesen Effekt am Ende hat, dass man nicht weiß, war das jetzt Wirklichkeit, also diese erzählte Wirklichkeit, war es eigentlich eine Traumerzählung? Wie real ist eigentlich diese Geschichte jetzt, die erzählt worden ist?
Muss ich wissen als Leser, was wirklich und was Traum war, oder kann ich das einfach an mir vorbeiziehen lassen?
Ja, man kann schon die geträumten Träume und die anderen Situationen ganz gut unterscheiden in dem Buch. Aber es ist ja eigentlich gerade der Witz, dass das ineinander übergeht und dass man am Ende merkt, naja, das, was jetzt als Leben gehandhabt worden ist, vielleicht ist das auch in Wirklichkeit nur ein Traum.
Ist Ihnen die banale Realität, sind Ihnen Fakten, Zahlen nicht genug für das gesamte Bild, für das ganze Bild?
Ja, Fakten, Zahlen sind natürlich immer nur der eine Pol der Realität. Es gibt ja dieses wunderbare Drama von Calderón de la Barca, Das Leben ein Traum heißt das. Da geht es um eine Figur namens Sigismund. Und Sigismund erwacht eines Morgens im Kerker. Am nächsten Morgen erwacht er im Thronsaal, ist Opfer einer Intrige. Eigentlich handelt es sich bei ihm um einen Prinzen, aber man versucht ihn von diesem Prinzendasein abzuhalten. Und also er wacht praktisch jeden Morgen in einer anderen Umgebung auf und weiß nicht, wer er eigentlich ist. Ist er jetzt ein Prinz? Ist er ein Gefangener? Und das wechselt mehrmals in diesem Drama. Und das ist ja eigentlich eine interessante Idee. Wovon machen wir unser Identitätsgefühl eigentlich abhängig? Und wie wirklich ist das, was dem dann zugrunde liegt? Also das ist so eine Frage, die ich mir auch in diesem Buch stelle. Wie ist es mit diesem Aufbruch von Gilbert eigentlich beschaffen? Er möchte sich ja von seinem bisherigen Leben abwenden und eigentlich etwas Neues finden, auch zu sich selbst finden, dadurch, dass er jetzt weit wegreist, also wirklich den Ort radikal wechselt. Und kann das tatsächlich dazu beitragen, dass er zu einer Erneuerung findet?
Ich glaube schon. Also ich habe den Eindruck, dass er im Laufe seiner Reise sehr viel ruhiger und sehr viel entspannter wird. Und er kann sich auch nachher wieder seiner Frau zuwenden. Also insofern für mich, so wie ich es gelesen habe, ein kleines Happy End am Ende, obwohl vieles offen bleibt. Vielen Dank, Marion Poschmann. Das war HR Info, das Interview. Mein Name ist Stefan Büchler. Und wenn Sie Lust haben, den Podcast dieser Sendung finden Sie auf hrinforadio.de.